was machen denn jetzt die Autohäuser, die das merken und die sagen, ja, ich das schneidet mir in die Marge rein. Aber was machen die denn als Alternative?
Ja, die gute Nachricht, vielleicht kommen wir dann noch drauf, es gibt mittlerweile Alternativen, worauf der Markt lange gewartet hat, aber grundsätzlich ist es so jedes Jahr, dass es bisher erstmal weniger Alternativen gab. Also wir nennen es immer das Hamsterrad im Autohaus. Definitiv braucht man noch die Händler zum einen, natürlich, das klammere ich jetzt mal außen vor, ist das ganze After-Sales-Thema.
Ja.
Wir stellen natürlich fest, dass die Kunden, du hast es eben schon angesprochen, auch natürlich preissensibel sind. Und jetzt haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, das auszuhebeln, dass wenn jemand sucht, ja, dass wir direkt unsere Fahrzeuge vom Händler anzeigen können mit Bild,
cool.
Preis, Kilometer, also die wichtigsten Fakten. Und wir haben ja ein bewährtes System, was sich einfach hundertfach da zwischenzeitlich, also was einfach hundertfach sich bewährt hat und funktioniert.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, es gibt super spannende Themen in der Online-Marketing-Welt und die kennt ihr sicherlich auch alle, nämlich zum Beispiel so Walled Gardens. Ja, und einer dieser Bereiche, den ihr sicherlich auch kennt, wenn es um Hotellerie geht, ist aber tatsächlich der Autohandel. Und wie ihr alle wisst, gibt es da eigentlich zwei große Player in diesem Markt. Das ist einmal mobile.de und einmal Autoscout. Und die haben im Prinzip alle Autos, die es in Deutschland und fast auch in Europa gibt, sind auf diesen Plattformen vertreten. Und das Spannende ist aber eigentlich, dass der Vertrieb und das Marketing fast ausschließlich über diese Plattform läuft. Und da sprechen wir heute mit einem absoluten Spezialisten drüber, wie man das verändern kann und mehr in die Eigenkontrolle kommen kann und nicht mehr abhängig ist von diesen Plattformen und von auch diesen Preiserhöhungen oder ich sag mal der Dominanz, die diese Plattformen haben. Das heißt nicht, dass man die Plattform abschaltet, aber es heißt darum, was können wir noch tun, um unsere eigene Marge zu erhöhen und vielleicht auch im Online-Marketing einfach nochmal besser dazustehen und das in der eigenen Hand zu haben. Also diese Unabhängigkeit, die wir natürlich auch immer alle haben wollen, wenn man gegenüber großen Playern wie Google, Meta und so weiter spricht. Deswegen habe ich eingeladen Andreas Kühn von der Agentur Kühn und er ist ein absoluter Experte im Bereich Autohaus-Marketing und beschäftigt sich fast ausschließlich damit und auch ein alter Hase im Bereich Marketing. Deswegen herzlich willkommen, Andreas.
Hallo Timon, danke für die Einladung.
Ihr habt ja auch den Deutschen Agenturpreis gewonnen 2025 und deswegen, ich würde mal sagen, gibt es keinen besseren, der sich im Bereich Autohaus-Marketingstrategien auskennt als ihr, oder?
Kann man so sagen, ja. Hallo Timon.
Also, herzlich willkommen und ich wollte nur mal sagen, es ist super spannend, sich mit dem Thema Autohaus-Marketing zu beschäftigen, weil wir ja immer sehen, dass die Autohäuser vor allem in den letzten Jahren massiv dominiert worden sind oder sagen wir es mal so, dass einer der Hauptvertriebskanäle einfach mobile.de und Autoscout sicherlich sind und diese Plattform einfach eine, massive Macht auch über die Autohäuser haben und sich die Autohäuser dadurch dann fast nur noch über den Preis differenzieren und das ist ganz spannend und darüber möchte ich heute mit dir reden, wie man sich eigentlich da selber emanzipieren kann und auch selber weiterentwickeln kann und nicht, sag ich mal, so abhängig ist. Deswegen, das erste Thema, das Autohaus oder Autohaus-Marketing im Wandel, neue Zeiten und vor allen Dingen, wie kommt man wieder zu den alten Zielen, wo man selber das Marketing in der Hand hat, selber die Verbindung zum Kunden hat und dann auch Autos vertreibt. Und da die erste Frage ist, warum ist eigentlich klassisches Autohaus-Marketing in dieser neuen Zeit nicht mehr ganz so ausreichend und wie kann man sich vor allen Dingen von diesen großen Plattformen vielleicht ein bisschen emanzipieren und das Marketing wieder in die eigene Hand bekommen?
Genau, du sprichst es an. Wir sagen immer, das Steuer wieder selbst in die Hand nehmen. Ja, du hast es auch angesprochen. Die meisten Autohäuser in Deutschland sind sehr abhängig von mobiler Autoscout & Co. Mhm. Ja, die ganzen externen Plattformen, da gibt es auch noch ein paar mehr. Und einfach nur, dass du ein Gefühl dafür bekommst, die Menschen, die jetzt zuhören und im Autohaus tätig sind, die werden es kennen. Also 80, teilweise 90% der Leads, die generiert werden, überwiegend im Gebrauchtwagenbereich, kommen über externe Plattformen. Mhm. Und da ist es so, das kannst du dir jetzt vorstellen, wenn natürlich so ein Abhängigkeitsverhältnis da in den letzten Jahren entstanden ist, und das ist es auch, man muss sagen, die Anfangsjahre war das natürlich, wie hat Angela Merkel mal gesagt, das Internet ist Neuland. Ja. Man muss dazu sagen, im Autohaus, wenn wir so ehrlich sind, und ich glaube, da würden auch alle zustimmen, die dort tätig sind, ist das Ganze dann auch ein bisschen zeitversetzter noch alles gekommen mit diesem Neuland. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man viele Jahre, Plattformen, externe Plattformen einfach dankend auch angenommen hatte. Mhm. Du musstest dich natürlich um nichts kümmern. Du hast im Prinzip deine Fahrzeuge dort inseriert, über deine Fahrzeugverwaltung einfach ein Knöpfchen gedrückt. Dann wurden die Fahrzeuge exportiert, dann waren sie da auf einer Webseite. Die Webseite musstest du dich technisch nicht drum kümmern, alles war dort. Und Kunden konnten dort anfragen und Kunden haben dort ein Fahrzeug gesucht und letztendlich ist der Lead bei dir gelandet. Das hat natürlich, wie gesagt, dazu geführt, dass parallel dazu das, was viele andere Branchen gemacht haben, nämlich massiv in die eigenen Kanäle zu investieren, allem voraus die eigene Webseite natürlich, was immer das Zentrum von allen ja, Marketingaktivitäten eigentlich sein sollte. Egal, ob du jetzt bei Meta-Ads unterwegs bist oder selbst wenn du noch eine Zeitungsanzeige machst und einen QR-Code reinmachst. Zentrum ist immer die eigene digitale Filiale, wie ich sie immer nenne. Ja. Und das hat man natürlich in großen Zügen versäumt, sodass dann das so ein paralleler Weg war. Auf der einen Seite hat diese Dominanz und die Abhängigkeit immer mehr zugenommen sozusagen. Auch die Preise konnten dadurch wirklich, ja, im Prinzip, wie sagen manche Geschäftsführer im Autohaus immer zu mir, Mondpreise. Also die konnten einfach festgelegt werden, es ist ein Monopol, ja, was die externen Börsen haben. Ja, und gleichzeitig hat man halt nicht in die eigenen Kanäle investiert und läuft da jetzt natürlich so einen gewissen zeitlichen Versatz hinterher, um das nochmal aufzuholen. Das ist natürlich schwierig.
Ja, aber das Problem wäre ja nicht, wenn die Plattformen, also die großen Mobile und Autoscout, ihre Preise nicht erhöhen würden. Dann wäre es ja wahrscheinlich kein Problem, wenn die einfach günstige Preise hätten. Aber die erhöhen ja stetig die Preise sicherlich, ne?
Genau, also es gab auch Jahre, da wurden die zweimal pro Jahr erhöht. Und ich hatte letztens stimmt nicht, ist schon ein paar Monate länger her, aber es kommt immer häufiger mal vor. Kennst es vielleicht, wenn du irgendwo einen Handyvertrag jetzt hast, gibt es häufig mal, wenn dann die Preiserhöhung kommt oder du kündigst einfach so, weil du dann, ja, sind wir ehrlich, in der Regel ruft dann jemand an und sagt, hey, pass mal auf, lieber Kunde, du hast jetzt gekündigt, bleib doch bei uns, wir machen ein super Angebot. Ja. Und dann hast du am Ende irgendwas günstiger bekommen. Das haben viele Autohaus-Geschäftsführer in den vergangenen Jahren auch versucht, immer wenn diese Preiserhöhung kam von den externen Plattformen, so hat man es mir zumindest immer wieder berichtet, hat man dann im Prinzip gesagt, ja, wir kündigen jetzt und hat dann abgewartet, ob dann sich irgendjemand meldet. Bei einigen Plattformen, die jetzt aber auch ein bisschen an Vorsprung verloren haben, konnte das mal passieren, aber man kann eigentlich sagen, bei dem Marktführer Mobile in Deutschland weiß ich zumindest von keinem Fall, dass man jemand sich gemeldet hat aus dem Vertrieb und gesagt hat, ach komm, bevor ihr kündigt, machen wir euch ein super Angebot. Nee, da gab es nur eine Richtung.
Krass.
Und das ist natürlich immer die Preisschraube nochmal angezogen. Ja, so kommt es dazu, dass viele Händler, je nachdem, was für einen Bestand sie haben, muss ich es so vorstellen, da gibt es eine Preisstaffel, verschiedene Pakete. Ich will das jetzt nicht bewerten, aber ich persönlich steige nicht durch die Preispolitik. Was verbirgt sich hinter welchen Paketen? Was bekommst du wirklich? Aber es gibt verschiedene Pakete. Du steigst dann ein mit Paket XY, hast dann einen gewissen Fahrzeugbestand mit drin, eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen. Jedes weitere Fahrzeug kostet extra. Und aber grundsätzlich ist es so, du zahlst jeden Tag sinngemäß eine fixe Gebühr für ein Fahrzeug, wenn man es mal runterbricht. Dafür, dass du es inserieren kannst. Okay. Egal, ob jetzt jemand drauf klickt, es überhaupt sieht oder geschweige denn noch anfragt. Ja, das heißt, du zahlst einfach da extrem hohe Gebühren, einfach nur, dass dein Fahrzeug dort inseriert ist. Und ich habe Kunden, die sind da im Millionenbereich teilweise pro Jahr, was die dort einfach nur investieren, um einfach dort ja zu inserieren.
Genau. Das ist schon krass. Und man als Benutzer merkt man das natürlich gar nicht. Dann geht man auf Mobile und sucht dann einfach das Auto. Aber das muss dann in der Marge sehr empfindlich wehtun. Und deswegen ist ja auch die Frage, was machen denn jetzt die Autohäuser, die das merken? Und die sagen, ja, ich, es schneidet mir in die Marge rein. Aber was machen die denn als Alternative?
Ja, die gute Nachricht, vielleicht kommen wir dann noch drauf, es gibt mittlerweile Alternativen, worauf der Markt lange gewartet hat, aber grundsätzlich ist es so jedes Jahr, dass es bisher erstmal weniger Alternativen gab. Also wir nennen es immer das Hamsterrad im Autohaus. Ja, alles beginnt damit, klassisch, das ist ja das Geschäftsmodell, du musst halt Autos verkaufen, ja, hast halt Autos auf dem Hof stehen, musst die Autos verkaufen. Dann fragst du dich, wie kann ich jetzt die Autos verkaufen? Und dann kommst du in der Regel immer zum Entschluss, naja, über meine eigene Webseite passiert kaum was, kommen kaum Leads, also muss ich auf externen Börsen inserieren.
Ja.
Und das ist angesprochen, natürlich frisst das so die Marge auf. Und die Margen wurden in den letzten Jahren grundsätzlich im Automobilhandel nicht unbedingt größer,
sondern
die
sind sagen,
auch durch verschiedene andere Umstände natürlich immer geschrumpft. Das heißt, du hast dann trotzdem die Situation, du sagst, ja, okay, was mache ich jetzt? Ich muss dort inserieren. Habe im Prinzip keinen anderen Ausweg und dann kommt im Hamsterrad immer dann irgendwann die Preiserhöhung, meistens so zum 1. April. Das ist meistens kein April-Scherz. Und dann sagst du dir, du ärgerst dich massiv, dann willst du irgendwie raus aus dem Hamsterrad, weil du halt, wie gesagt, diese Margen den Handel halt auffressen. Ja, dann kommst du aber zum Schluss, sagst, ja, was mache ich denn jetzt? Wenn ich da jetzt rausgehe, kannst du dir vorstellen, wenn du halt immer auf deinem Dashboard siehst, klar, 80%, 90% der Leads kommen dorthin, dann fragst du dich natürlich zweimal, klar, soll ich das jetzt abschalten oder nicht? Und dann kommst du meistens dazu, ja, kann ich nicht abschalten, machst die Faust in der Tasche und dann ist es so, dass du natürlich dich dann fragst, wie kann ich mir die Preiserhöhung leisten? Hast du zwei Optionen. Die eine Option ist, du stellst weniger Fahrzeuge ein, also du inserierst weniger Fahrzeuge. Wenn die nicht drinstehen, kannst du die natürlich auch nicht verkaufen.
Ja, klar.
Oder du kommst wieder zum Entschluss, du musst mehr Fahrzeuge verkaufen. Und dann fragst du, wie kann ich jetzt mehr Fahrzeuge verkaufen? Und dann drehst du dich halt wieder im Kreis. So, ja, so geht es halt im Prinzip Jahr für Jahr. Und es wurde halt die letzten Jahre deutlich nochmal dramatischer durch die ganzen Umstände, die auch außen her kamen. Ich habe letztes Jahr ein Interview gegeben bei der Automobilwoche. Und da war ich selbst erstaunt. Da ging es nämlich genau darum, wie haben sich denn die Preise entwickelt in den letzten Jahren.
Ja.
Und ich hatte mich so tief dann auch nie damit beschäftigt. Mir war zwar immer klar, wo die Reise hinging und was da so bei den Kunden für Rechnungen reingetudelt sind, aber in Vorbereitung auf das Interview habe ich mir das dann alles mal recherchiert nochmal und zusammenstellen lassen von meinem Team. Die haben dann verschiedene Rechnungen von Autohäusern aus den letzten 5 Jahren oder 3 Jahren oder wie auch immer geguckt. Und genau, ab 2019 war es, glaube ich. Und dann haben wir festgestellt, dass sich das seit 2019 faktisch, wenn man es mal alles mit reinrechnet, was an versteckten Preiserhöhungen drin, ja, war, faktisch 2,7-facht hat.
Krass.
Und dann habe ich mal kurz geschaut, wie haben sich eigentlich die Preise in der Baubranche entwickelt, weil das ist ja immer so das, wo man denkt, die sind alle explodiert.
Ja.
Ja, das war halt nicht so krass und ist ein digitales Produkt, ne? Und du, ich kann es nicht beurteilen, mir steht es auch nicht zu, aber die Händler, die mir das berichten, die sagen halt in der Regel immer, naja, sie bekommen eine Preiserhöhung, eine massive Preiserhöhung und auf die Frage hin, die ich in der letzten Stelle, ja, dann ist jetzt bestimmt irgendwas auch mehr wieder drin. Nee, also es ist einfach nur eine Preiserhöhung. Ja. Es ist einfach jedes Jahr eine Preiserhöhung. Ist ja auch im gewissen Maße, ich glaube, das sprechen wir alle dieselbe Sprache, auch in gewissem Maße legitim.
Klar.
Ja, in der Dienstleistungsbranche, wir aktualisieren auch die Preise zu gegebenen Zeiten. Ja. Das macht, denke ich, jeder. Musst du auch machen, sonst kannst du die Qualität unter Umständen auch nicht mehr halten.
Genau.
Aber halt bei einem voll digitalen Produkt, was einfach so mehr oder weniger, ich sag's jetzt einfach mal, autark läuft, das ist schon krass.
Aber das Gleiche war bei Google auch, muss man sagen. Google Workspace, ne? Eigentlich ein ziemlich sensationelles Produkt, gestartet gegen, dann gegen Microsoft, ganz, ganz günstig, 4,90 € im Monat oder 3,90 € sogar im Monat, mittlerweile sind wir bei 12,80 €. Die haben sich es auch nicht nehmen lassen und fairerweise jetzt mit der KI auch, geben sie einem Gemini umsonst dazu, aber trotzdem, die haben auch sukzessive immer erhöht. Das ist schon krass und du kommst ja nicht raus. Du bist ja locked in dem System, ja, und das, genau, ist ja beim Wheel.de nicht anders.
Du bist grundsätzlich häufig in einer gewissen Abhängigkeit drin.
Ja.
Ja, ob es jetzt Microsoft Teams ist oder wie auch immer.
Ja, genau.
Ja, da werden halt die Preise erhöht. Und wenn wir, ne, wir sehen es ja bei uns in der Agentur, wenn du dann halt eine gewisse Anzahl an Lizenzen hast, dann ist es natürlich,
klar,
das rechnen jetzt mal hoch,
ja,
aber kannst du ja mal ausrechnen, wie viele Millionen von Lizenzen da im Umlauf sind, was dann also diese 2 € oder 3 € einfach dann am Ende des Jahres in so einer Bilanz von Microsoft oder Google und so weiter und so fort bedeuten.
Klar. Ja. Lass uns mal auf die Autohäuser zurückkommen. Mich würde mal interessieren, warum die Autohäuser eigentlich noch wichtig sind. Weil man merkt auch immer mehr Direktvertrieb, also die also man muss ja sagen, die Brands machen natürlich auch tolles Marketing, das hilft natürlich auch den Händlern, aber die Händler, sind die noch wichtig oder sind sie nicht mehr wichtig in dieser ganzen Automobilindustrie?
Ja, man muss natürlich sagen, durch diese ganze Digitalisierung, Internet, Wandel hin zu Online-Shopping, hat sich das natürlich ein bisschen gewandelt.
Mhm.
Ich kenne nicht mehr die aktuelle Zahl, aber man sagt, bevor ein Kunde ein Auto kauft, kommt er im Schnitt noch 1,1 oder 1,2 Mal ins Autohaus.
Okay.
Ja, das war früher wesentlich mehr.
Ja.
Ja, da war ja teilweise am Wochenende richtig viel los. Ne? Ja. Du bist am Wochenende von Autohaus zu Autohaus, hast da geguckt und hier geguckt.
Ja.
Aber grundsätzlich ist es schon massiv im Wandel. Und wie war nochmal die Ausgangsfrage?
Die Frage ist, sind die Händler, also sind
ob
die
noch man sie wichtig? Noch braucht.
Ja, ob man sie noch braucht oder verlieren sie, sie andere? Ja,
definitiv braucht man noch die Händler. Zum einen natürlich, das klammere ich jetzt mal außen vor, ist das ganze After-Sales-Thema.
Ja.
Logischerweise. Wir stellen natürlich fest, dass die Kunden, du hast es eben schon angesprochen, auch natürlich preissensibel sind und unter Umständen, und da muss man auch fairerweise sagen, lass uns mal unterscheiden zwischen Neuwagen und Gebrauchtwagen. Im Neuwagenbereich, das ist auch mal so, was ich unseren Kunden sage oder auch in Strategiegesprächen immer, was man sich natürlich immer bewusst machen muss als Autohändler, du hast ja kein Unikat dortstehen. Also, klammern wir mal vielleicht den einen oder anderen exklusiven Autohändler aus.
Ja.
Aber letztendlich vertreibst du ja ein Produkt eines Herstellers.
Mhm.
Und der BMW 5er ist in Hamburg identisch zu dem wie in Köln.
Ja. Ja.
Das heißt, es gibt ja kein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, außer eventuell den Preis. Und du kannst ja auch, und das ist natürlich auch immer wieder berichtet, dass die Kunden natürlich dann vor Ort, wo sie wohnen, vielleicht eine Probefahrt machen, aber das Auto halt woanders anfangen.
Ja.
Da ändert sich vieles ja auch ein bisschen, weil immer mehr Hersteller auch hingehen zu sogenannten Agenturmodellen, dass im Prinzip die Preise in Stadt A, B, C fix sind. Das heißt, die Händler sind nur noch eine Agentur und vertreiben das für den Hersteller. Aber ja, grundsätzlich braucht man die schon noch. Nur dann, ja, die Frage ist halt, inwieweit und wie kann man sich da rauskristallisieren. Vielleicht noch ganz wichtig, was in anderen Märkten vielleicht anders ist. In Amerika gibt es ja schon die Möglichkeit, zum Beispiel über Amazon-Autos Fahrzeuge zu bestellen. Na, da gab es einen Start mit Hyundai. Ich habe das getestet, kannst du einfach auf Amazon, wie als würdest du jetzt irgendwie ein paar Schuhe bestellen oder sowas. Krass. Gehst halt rein und schließt alles komplett ab, kannst Leasing halt komplett, wird direkt gecheckt in 2 Minuten, ob das zugestimmt wird. Ist alles da viel transparenter, ja, dann musst du deine Adresse eingeben, wo du wohnst und so weiter und so fort. Hab mir dazu extra eine Fake-Adresse in New York besorgt und so weiter und so fort, dass ich das alles mal live testen konnte. Nur man muss natürlich schon sagen, es gibt ein Sprichwort hier, des Deutschen liebstes Kind ist natürlich, in Deutschland sind wir nochmal vielleicht ein bisschen anderer Markt, vor allen Dingen im Gebrauchtwagensegment.
Ja, voll.
Es gibt ja auch Auto Hero und so weiter und so fort, wo du halt im Prinzip auch gebrauchte Fahrzeuge einfach auch im Internet per Mausklick bestellen kannst. Hast du vielleicht schon mal gesehen. Dieser kleine LKW, der rumfällt, hinten mit so einem Glaskasten drauf, wo Auto Hero draufsteht, wird dir dann so ein Auto vor die Tür gestellt. Aber man muss natürlich sagen, im Verhältnis zu der Stückzahl an Fahrzeugen, die jedes Jahr in Deutschland noch verkauft wird, ist das sehr marginal, dass Menschen das digital machen. Weil wir natürlich, ich sag das einfach mal auf dem deutschen Markt so, das hat auch viel mit Verkaufspsychologie zu tun. Du willst das Auto fühlen, du willst es sehen, gerade im Gebrauchtwagenbereich, willst es vielleicht riechen, riecht es nach Rauch oder nach Hund und so weiter und so fort. Willst es fühlen, willst es anfassen, willst mal unter die Motorhaube gucken und so weiter und so fort. Das heißt, du fährst da schon noch zum Händler hin, deswegen sind die Händler wichtig, gerade auch Thema Beratung sowieso und so weiter und so fort. Ist auch alles immer komplexer. Von daher sind die schon noch sehr wichtig, aber sie verlieren natürlich an Bedeutung. Und es gibt Studien von verschiedenen Herstellern. Wir arbeiten ja auch viel zum Beispiel für BMW direkt und auch Volkswagen. Und es ist schon so, dass Kunden durchaus bereit sind, eine weitere Strecke mittlerweile auf sich zu nehmen, für ein Auto zu kaufen, als es noch früher der Fall war. Für den Service ist das eher regional geprägt,
ja,
aber für den Kauf, sowohl im Neuwagen als auch im Gebrauchtwagenbereich, sind die Kunden mittlerweile auch bereit, oder immer hat sich dieser Radius von wo bewege ich mich weg von zu Hause hin zu einem Händler immer weiter erweitert sozusagen, ne?
Ja, krass. Du hast gerade diese 900 Touchpoints angesprochen von dieser Google-Studie. Da würde mich nochmal interessieren, dass du einfach mal so ein bisschen skizzierst, wie so ein, weil es ja schon, also ein Autokauf macht man nicht täglich und ist jetzt vielleicht nicht so krass wie ein Hauskauf, aber es gibt viel mehr Varianz. Deswegen würde mich einfach mal interessieren, wie so die klassische, oder einfach mal, dass du beschreibst, wie diese User-Journey einfach passiert.
Genau. Wir müssen uns ein bisschen in wie war es vielleicht noch bis letztes Jahr und wie ist es vielleicht jetzt unterteilen, ja, natürlich, auch, ja. Weil natürlich durch AI und so weiter und so fort auch sich vieles wandelt. Aber es gibt eine Studie, du hast sie gerade angesprochen, von Google, die hat mal sozusagen ja, untersucht, wie viele digitale Touchpoints gibt es eigentlich, bevor jetzt ein Kunde im Autohaus einen Vertrag letztendlich unterschreibt und das Fahrzeug kauft. Ich mache mir mal einen Spaß draus, wenn ich auf meinen Vorträgen das auch einfach mal in die Runde frage, ne? Wer denkt denn, dass es mehr wie 5 sind und wer denkt, dass es mehr wie 10 sind, dann wären es schon weniger Hände. Und tatsächlich sind es bis zu 900 digitale Touchpoints, die ein Kunde hat. Und vor allen Dingen auch über einen längeren Zeitraum. Ja,
ist ein langer Zeitraum.
Ein langer Zeitraum, weil wir alle immer im Autohaus irgendwie auch unterwegs sind. Ist für uns vieles so selbstverständlich, ne? Ich sage auch immer, die Verkäufer und Verkaufsleiter, die haben ja auch immer so Dienstwagen, so dass für die, ne, wechseln die wie Unterhosen. Ne? Können das gar nicht verstehen. Ich zum Beispiel, wenn ich ein neues Auto konfiguriere, brauche ich immer mega lang für, weil ich dann, selbst wenn es irgendwie nach 3 Jahren wieder weggeht, beschäftige ich mich halt voll lang damit.
Ja,
ne?
Genau.
Und aber zurückzukommen auf die Frage, also bis zu 900 digitale Touchpoints, das ist sehr viel, beginnt damit, dass du halt als Kunde erstmal sagst, okay, ich brauche ein neues Auto. Ja, was gibt es denn auf dem Markt? Welche Hersteller gibt es auf dem Markt? Dann selektierst du halt, dann fokussierst du dich vielleicht auf 2, 3 Hersteller noch, schaust, welche Modelle haben die, welche Features haben die, schaust YouTube-Videos an, gehst dann irgendwann auf ADAC-Tests oder Autobild-Tests und so weiter und so fort, guckst irgendwelche Videos von Bloggern nochmal an, googelst vielleicht nochmal das spezielle Feature im Detail, dass dir irgendwo bei BMW irgendwie nochmal ein gewisses Feature nochmal extra gezeigt wird. Und dann geht's über irgendwann zu, naja, jetzt hast du dich für ein Fahrzeug oder vielleicht 2 entschieden. Wo kann ich das mal Probe fahren? Wer bietet das überhaupt an? Wo ist ein Händler in meiner Nähe? Dann geht's weiter. Wie kann ich mir das leisten? Wer kann das finanzieren? Mache ich das mit der Hausbank, mit der BMW Bank, mit der Volkswagen Bank und so weiter und so fort? Ja. Wie mache ich das überhaupt? Und dann, was buche ich wirklich rein und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages, ganz am Ende des Tages, da kommen die Händler dann wirklich ins Spiel, wenn es darum geht, wo kaufe ich das Ding jetzt eigentlich wirklich, ne? Und dann ist das sozusagen relativ weit hinten, kommt der Händler ins Spiel und dann sucht er irgendwann halt den Händler. Und das ist schon mal vielleicht vorausblickend, dass diese ganzen Touchpoints, du wirst es dir jetzt schon fast denken, wären natürlich mit der ganzen künstlichen Intelligenz, den ganzen Chats, ChatGPT und wie sie alle heißen, maximal minimiert. Das heißt, was wir jetzt schon sehen, wirst du bestimmt bestätigen können, jetzt schon sehen, dass der Traffic auf Outdoors-Webseiten einfach massiv zurückgeht.
Ja.
Wie in allen Branchen. Und das heißt, von diesen 900 digitalen Touchpoints geht es eher hin zu Zero Clicks. Das heißt, jemand geht, ich habe es letztens wieder vorgeführt, live und in Farbe, jemand geht zu ChatGPT, Gemini und wie auch immer sie alle heißen und sagt, ich suche dann halt ein Auto, was passt für meine Familie oder wie auch immer. Sagt er, schlägt er mir das vor, ja, ich brauche aber hier Isofix. Wie viele Sitze brauchst du denn? Fragt er mich, sag ich so viel. Und da sagt er, könnte ein bisschen eng werden mit 3 vollwertigen Kindersitzen, passt das vielleicht nicht und so weiter und so fort. Und dann irgendwann gibt's halt Fahrzeuge vorgeschlagen und dann irgendwann geht's über zu die und die Händler gibt's, ne? Und bis zu, am Ende dieses Chats sagt er dir halt explizit auch Angebote von Händlern in deiner Nähe mit der E-Mail-Adresse, mit der Telefonnummer und natürlich auch mit der Landingpage. Dann kannst du draufklicken, kannst aber auch einfach dein Handy in die Hand nehmen und draufklicken und anrufen.
Ja, ist krass.
Und dann hast du diese ganze Sichtbarkeit. Also, ne, das ist, was wir eben angesprochen haben, dieses, man muss jetzt eigentlich massiv in seine Website investieren, weil man es die letzten Jahre versäumt hat.
Ja, voll.
Ist schwer zu verstehen, weil man eigentlich sagt, man investiert in eine Webseite und weiß ja schon, dass man weniger Traffic bekommt. Aber trotzdem muss man es machen. So, und das ist eigentlich schon spannend.
Aber was ist dann die Lösung für die Autohäuser 2026, da Gas zu geben? Also was ist dann der digitale Marketing-Mix, um unabhängig zu werden von mobile.de?
Ja, also natürlich das, der größte Game-Changer, der aktuell auf dem Markt ist, wo wir auch seit 2 Jahren die Markteinführung damit Google auch begleitet haben auf dem deutschen Markt, sind die Google Vehicle Ads. Damit können wir erstmalig wirklich, wird jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, weil es technisch dann sich zu weit ausholen, aber können wir erstmalig unsere, also die Händlerfahrzeuge direkt ganz oben bei Google anzeigen. Das heißt, vielleicht auch mal da ein bisschen aufzuräumen, viele Händler denken halt dadurch, dass sie so abhängig sind von Mobile, dass die Kunden auch automatisch über Mobile gekommen sind.
Ja.
Aber in der Tat ist es aus meiner Sicht eher so, wenn du irgendein Fahrzeug googelst, sagen wir mal, in den letzten Jahren war es eigentlich immer so, dass du sowohl im organischen Bereich als auch oben, ne, bei diesen gesponserten Anzeigen, bei den Google Ads zum Beispiel, dass du da in der Regel immer die Platzhirsche hattest, Mobile, Autoscout und Co., ja, weil die in beiden Bereichen einfach eine bessere Relevanz und eine höhere Sichtbarkeit entwickeln konnten. Ja, das war in der Vergangenheit so. Und jetzt haben wir zum ersten Mal die Möglichkeit, das auszuhebeln, dass wenn jemand sucht, ja, dass wir direkt unsere Fahrzeuge vom Händler anzeigen können mit Bild,
cool.
Preis, Kilometer, also die wichtigsten Fakten, die du so hast, wenn du so einen Gebrauchtwagen suchst, also Bild, Fahrzeugbild, Preis, Kilometerstand, Erstzulassung und Standort. Und der Händler hat halt die Möglichkeit, das Ganze wirklich auch regional um den Kirchturm auszuspielen, was dann für die Händler interessant ist, die natürlich sagen, ich würde auch gerne lieber ins Gebiet verkaufen, um einen Kirchturm rum, damit sie natürlich auch hinterher im After-Sales den Ertrag haben und nicht irgendwie das Auto, ne, von Köln nach Hamburg verkaufen, dann sehen sie den Kunden unter Umständen nie wieder. Das ist somit der größte Game-Changer dieses Jahr. Und natürlich das ganze Thema, ja, hört man ja auch oft, SEO ist tot und so weiter und so fort.
Ja, voll.
Nein, auch da die Basics weiterzumachen, ist natürlich ein Hebel. Weil wir natürlich auch sehen, dass zumindest der Trend ein bisschen dahin geht. Das ist im Moment noch ein bisschen schwierig zu sehen, aber dass schon die Sichtbarkeit oder auch von diesen ganzen Plattformen vielleicht ein bisschen zurückgeht, weil vielleicht eher Google den lokalen Händler doch ein Stück weit wieder mehr bevorzugt. Aber es ist natürlich schwierig, wenn du null Sichtbarkeit in den vergangenen Jahren hattest, da Gas zu geben. Aber gleichzeitig sehen wir auch selbst, wenn wir letzte Woche nochmal reingeschaut, einen Kunden, den wir, oder wo wir eine Webseite für ein Autohaus gelauncht haben, komplett neu gemacht haben, ich glaube vor 6-7 Monaten, der hat einfach jetzt eine 10-fach höhere Sichtbarkeit. Krass. Schon, weil wir die einfach mal, muss nicht nur schön aussehen, sage ich immer, sondern die muss halt auch einfach funktionieren. Und funktionieren bedeutet, die muss halt Leads generieren und Sichtbarkeit generieren. Also die muss für Google funktionieren, für ChatGPT funktionieren und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, die Chancen sind schon noch da und sie dauern vielleicht auch nicht mehr so lange. Du kannst halt den Hebel doppelt nutzen und natürlich das ganze Thema KI. Wie komme ich in dieses ChatGPT, Gemini und Co. rein? Das ist natürlich auch ein Riesenhebel, den man vorher so nicht hatte.
Ja, absolut.
Das sind so für mich die drei größten Faktoren nach wie vor. Natürlich auch gerade im Bereich Neuwagen-Marketing ist es so, dass da natürlich nach wie vor, wenn man sie richtig aufsetzt, Meta-Ads auch super gut funktionieren. Und da komme ich immer wieder drauf zurück, am Ende des Tages bleibt der größte Hebel die eigene Autohaus-Webseite. Ja. Und wenn du die nicht als Händler, jetzt spätestens 2026 so aufstellst, dass sie funktioniert, die technisch sauber ist und für diese ganzen Maschinen sozusagen funktioniert, dann kannst du es halt auch sein lassen.
Ja, stimmt schon.
Weil alles, also wir sehen das zum Beispiel sehr deutlich. Stell dir mal vor, wir haben ja zwei Händler, die ähnlich von ihrer Veranlagung sind. Sagen wir mal, selbe Marken ungefähr, selben Fahrzeugbestand, vielleicht selbe Budgets, ähnliches geografisches Terrain. Ja, und dann machen wir als Agentur ja letztendlich jetzt nicht bei dem einen extra was anderes als bei dem anderen, sondern wir haben ja ein bewährtes System, was sich einfach hundertfach da zwischenzeitlich, also was einfach hundertfach sich bewährt hat und funktioniert. Ja, das ist ja das Schöne, wenn man die ganzen Daten hat. Das heißt, wir machen grundsätzlich dasselbe Setup, sagen wir mal, sind natürlich ein bisschen angepasst, aber dann siehst du manchmal, dass gewisse Händler einfach mit denselben Bedingungen mehr Autos verkaufen als die anderen. Und dann kannst du natürlich reingehen und untersuchen. Und ich sag dir, in 80% der Fällen liegt es daran, dass sie verschiedene Webseiten haben. Da reden wir jetzt auch über die Optik, über die Nutzerführung, Thema Verkaufspsychologie, wie kannst du die Nutzer irgendwie auch aktivieren, dass sie auch anfragen, aber auch hin bis natürlich zur Lead-Bearbeitung, auch ein ganz großes Thema im Autohaus. Wie werden Leads überhaupt bearbeitet? Ja, wir machen auch oft Mystery-Shopping sozusagen. Guck mal, wann kommt denn die Antwort vom Autohaus, wenn wir ein Auto angefragt haben? Das muss man so fair sein, dass natürlich auch große Hebel einfach da drin liegen, die Leads, die man bekommt, sauber und schnell zu bearbeiten.
Ja, schnell. Auf jeden Fall. Das finde ich total spannend, die zwei Themen. Ich würde gerne nochmal tiefer in das Thema Meta-Ads reingehen. Aber ich würde vielleicht noch wichtiger, wir machen zuerst noch ein anderes Thema. Nämlich und zwar die Verzahnung von Marketing und Vertrieb. Ich glaube, das ist ein super brandheißes Thema, weil du gerade auch die Lead-Thematik angesprochen hast. Erklär mal ein bisschen, warum das so wichtig ist, dass diese Verzahnung gut funktioniert. Und auch die Lead-Abarbeitung einfach extrem gut funktionieren muss.
Ja, also um es runterzubrechen, also die Verzahnung ist natürlich das eine. Das ist echt, also wir machen jetzt ja Autohaus-Marketing seit 15 Jahren circa, oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Und das ist immer wieder ein Wunder, dass es in vielen Autohäusern gar nicht so richtig verzahnt ist. Mhm. Also dass im Prinzip der Vertrieb häufig eine kurzfristige Aktion braucht, vielleicht gar nicht langfristig, weil natürlich auch gewisse, ist logisch, dass du nicht immer alles langfristig planen kannst, aber
klar,
so eine langfristige Strategie mit Marketing zusammen wirklich nur bei den Top-Autohäusern wirklich so richtig besteht. Vieles ist sonst immer ein bisschen an äußeren Faktoren, das muss man noch abverkaufen, hier kommt noch was rein. Das heißt, die Verzahnung ist gar nicht so sehr immer gegeben. Auf dem Blatt Papier vielleicht schon, aber irgendwie hat man so manchmal das Gefühl, die leben so in zwei Parallelwelten. Aber viel wichtiger ist natürlich am Ende des Tages, egal wie das intern verzahnt ist und wer da mit wem und für wen und auf Zuruf oder nicht, viel wichtiger ist das, was du angesprochen hast, die Verzahnung hinten raus. Also es bringt natürlich nichts, wenn ich Leads generiere und am Ende des Tages bekomme ich keine Antwort oder vielleicht also eine zu späte Antwort, ja.
Ja, zu spät ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, ne? Also 3 Tage später ist schon ganz schön spät.
Ja, und da sind wir auch wieder, also das ist einmal die Bearbeitung überhaupt, also viele, ich bin immer wieder erstaunt, viele nutzen noch gar kein Lead-Management-System, also auch große Gruppen. Ich denke, wow, wie machen die das? Ja, also wie machen die das mit Outlook? Ja, machen sie mit Outlook. Schwierig, weil natürlich auch viel aus den Daten ablesen kannst. Also Thema Conversion Rate, Lead to Sale, wie schnell. Ich meine, das ist vertriebsgesteuert. Also welcher Verkäufer verkauft mehr Autos? Warum? Das sind alles Daten, die Gold wert sind. Aber ja, Schnelligkeit und dann auch die Frage, die Kundenberatung in der Kommunikation lässt häufig noch Potenziale nach oben. Ja, man macht dir ein Beispiel, ich habe letztens selbst nochmal den Spaß gemacht, habe ein Fahrzeug angefragt oder 2 Fahrzeuge auf einmal, dann kam nur zurück, Fahrzeug A ist leider nicht mehr, also ich habe gefragt, ne, ich interessiere mich für Fahrzeug A und für Fahrzeug B, könnten Sie mir für beide Fahrzeuge ein Angebot schicken, kam zurück, tut uns leid, Fahrzeug A ist schon verkauft.
Und das war's?
Das war's.
Schön. Ja, gut, da ist der Lead natürlich tot damit.
Also manchmal liegt das Geld, also es ist unglaublich, das Geld liegt eigentlich für die Händler nach wie vor noch auf der Straße. Mhm. Sie müssen es eigentlich nur aufsammeln. Und das machst du halt natürlich mit gutem Marketing und Vertrieb. Und da ist, geht es einfach darum, schnell zu sein. Und saubere E-Mails, wo ich auch wieder immer verwundert bin, dann kannst du auch mit E-Mail-Vorlagen zum Beispiel arbeiten, dass ich einmal optimierst. Aber auch da ist natürlich, eben kurz drüber gesprochen, am Ende des Tages kaufen ja Menschen von Menschen und deswegen ist natürlich auch wichtig, wie schreibst du eine E-Mail. Du kannst natürlich mit gewissen Wörtern andere Dinge bewirken und das ist natürlich auch noch ein großer Hebel, dass du da natürlich auch sauber kommunizierst und mit Verkaufspsychologie zum Beispiel, was wir ja auch viel nutzen, dann einfach nochmal da aus den E-Mails mehr rausholst und dann damit auch so eine Conversion Rate Lead to Sale nochmal steigern kannst.
Ich habe 2 ganz spannende Themen dazu, weil wir auch kürzlich ein Auto bestellt haben und Leasingfahrzeug fairerweise, aber eine sehr positive und eine extrem negative Story. Und das passt, glaube ich, ganz gut zum Thema Vertrieb. Wir haben uns nach ewiger Zeit des Suchens dann für ein Auto entschieden, als Leasingfahrzeug, Gebrauchtfahrzeug, und habe dann angefragt und habe nicht sofort, sondern so 15 Minuten später, um 22 Uhr, habe ich angefragt. An einem Samstag habe ich eine Antwort bekommen von dem Autohaus.
Ja.
Ich habe den dann gefragt, als ich am Montag mit ihm telefoniert habe, ob er das geschrieben hat oder ob es automatisiert war. Er hat mir nicht so eine klare Antwort drauf gegeben, aber es war ein extrem positives Signal. Ja, da war das Fahrzeug schon reserviert und wir konnten es dann nicht mehr kaufen und dann war es halt weg. Aber trotzdem, die Kommunikation war sehr gut und er hat auch direkt angefangen anzurufen, mich anzurufen am Montagmorgen, um mich zu erreichen. Und das fand ich sehr, sehr positiv. Anderes Auto, komplett andere Brand, Gebrauchtwagenhändler, angefragt. Ob ich aber so ein paar Fragen, weil bei Gebrauchtfahrzeugen mit 50.000, 60.000 Kilometern hast du ein paar Fragen, habe ich eine Antwort zurückbekommen, die war so unfassbar unfreundlich, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. Da hat er ja auch geschrieben, du kannst das Auto kaufen oder nicht, aber ich habe hier keine Zeit, hier lang rumzulabern. Ich kann dir die Dokumente schicken, aber hier Fragen stellen und antworten, das ist hier nicht.
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen, so wird mir es häufig erzählt, wir haben eben schon über die externen Börsen gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es darüber angefragt hast.
Ja, ich hatte es über mobile, glaube ich, angefragt. Ja.
So, das ist halt ein Riesenthema, dass natürlich die Quantität auf diesen Plattformen relativ hoch ist für einen Händler. Mhm. Das heißt, da ist viel, was reinkommt, was abarbeiten muss. Die Qualität in der Regel sehr gering. Konkret in Zahlen bedeutet das, du hast, wenn du ein sauberes Lead-Management-System hast und es auch sauber erfassen kannst und deine Mannschaft im Autohaus das auch sauber pflegt, dann hast du eine Conversion-Rate unter Umständen von 6-10%. Kann nun für die Händler sprechen, die wir betreuen, aber da sind ja Händler dabei von einem Autohaus bis 50 Autohäuser. Da hast du eine Conversion-Rate Lead-to-Sale, also wie viele Leute haben Auto angefragt, zu wie viele Leute haben es auch wirklich gekauft, von vielleicht 6-10%. Ja, auf einer Webseite, auf der eigenen Webseite, es ist deutlich höher, teilweise doppelt so hoch. Das heißt, warum ist es denn so? Zum einen hat es natürlich damit zu tun, dass die Menschen auf dieser orangenen Plattform unterwegs sind und Händler A mit Händler B vergleichen.
Ja, klar.
Gar nicht so sehr registrieren und das Vertrauen aufbauen oder auch wissen, bei welchem Händler habe ich denn angefragt.
Das stimmt, ja.
Das heißt, die sind ja bei diesem M unterwegs und wissen gar nicht, sind sie jetzt bei Auto aus Mustermann, Auto aus Müller oder wie auch immer.
Ja.
Das heißt, die Fragen für sich betrachtet bei Mobile zum Beispiel an. Häufig auch sehr unverbindlich, muss man dazu sagen. Da kommen viele Anfragen, die nicht so qualifiziert sind, schon auf den ersten Blick rein, weil Leute einfach auf der Couch sitzen, haben das Auto gesehen, fragen mal 5 Fahrzeuge an, bitte Angebot schicken, bitte Angebot schicken, bitte Angebot schicken. Und dann kriegen sie unter Umständen auch einen Anruf von einem Verkäufer, vielleicht auch schnell, ruft an, sagt, ja, hier ist der Meier vom Autohaus Müller.
Ja.
Dann haben wir mir den VW Passat angefragt. Dann sagt der Mann am Telefon oder die Frau am Telefon, Autohaus Müller, Meier, wie auch immer, wer ist dran bitte? Ich habe kein Auto bei Ihnen angefragt. Also so wird mir das immer berichtet, weil natürlich die Qualität oder die Anonymität da viel, viel höher ist. Plus, was ein großer Aspekt ist, dass die Fahrzeuge national inseriert werden und du häufig, das begründet so ein bisschen auch diese Conversion Rate, die schlechtere Conversion Rate unter Umständen, dass die Kunden durchaus von ein paar hundert Kilometer weiter weg anfragen, sich vielleicht ein Angebot machen lassen,
ja,
oder das Angebot dann bekommen und dann sagen, fahre ich jetzt dafür wirklich 500 Kilometer, ja, um am Ende 100 Euro zu sparen, und dann kaufen sie es vielleicht doch eher woanders.
Ja.
So, das heißt, die Qualität, und da verstehe ich auch die Verkäufer, nur trotzdem, es gibt auch andere Beispiele, die haben ja dieselben Herausforderungen, die bekommen auch dieselben unqualifizierteren Leads,
klar,
und trotzdem verkaufen sie dadurch Fahrzeuge. Das heißt, es geht halt darum, ja, Vertrieb ist auch hier das A und O.
Ja, sehr spannend. Sehen wir natürlich auch oft, dass Leads, die zum Beispiel über SEO kommen, einfach meistens stärker sind, also durch die eigene Website. Conversion ist höher, der Lead ist wärmer, als wenn sie über irgendein Ad-Modell kommen. Deswegen lass uns mal drüber Ads sprechen, und zwar Meta-Ads vor allen Dingen. Erklär mal kurz, was alles zu Meta-Ads zugehört und wie relevant das ist für Autohäuser und ob das bei der Unabhängigkeit zu den großen Plattformen beitragen kann. Und vielleicht ordnet das auch nochmal ein im Verhältnis zu Google Vehicle Ads.
Ja, also was gut funktioniert, also vielleicht mal mit einem Thema aufzuräumen oder das nochmal klarer zu machen. Meta-Ads, also ne, Werbung bei Facebook und bei Instagram für Autohäuser, funktioniert auch 2026. Man muss immer unterscheiden zwischen Social-Media-Marketing.
Ja, ja,
wir bekommen ja auch häufig Anfragen, so könnt ihr für uns Social-Media-Marketing machen? Also ein paar schöne Bildchen posten, mhm, ne, und so ein bisschen Content machen. Das kannst du eigentlich getrost heutzutage als Autohaus sein lassen, meiner Meinung nach.
Ja.
Wenn du es richtig, also wenn du diesen Bereich richtig gut abdecken willst, musst du super viel Zeit investieren, brauchst die richtigen Mitarbeiter vor Ort.
Ja, voll.
Und am Ende des Tages gibt es ja auch ein paar Beispiele, super erfolgreiche Autohändler in Deutschland, die national auch viral gehen. Am Ende des Tages muss ich halt fragen, wo werden denn diese Videos geguckt, wo wird denn die Reichweite aufgebaut? Und wenn du jetzt als Brand XY lokal irgendwo in, keine Ahnung, in der Schweiz, in Timbuktu oder sonst irgendwo noch irgendwelche Views bekommst, weil du ein cooles Reel hattest,
ja, genau,
ist ja die Frage, kauft dadurch wirklich jemand ein Auto?
Ja, genau.
Da gibt es nur ganz, ganz wenige, wo ich sagen würde, je nachdem, wie die aufgestellt sind, dass das funktioniert. Für die meisten Händler funktioniert das nicht.
Mhm.
Das ist so ein Beispiel von eben, ne? Internet ist Neuland. Wir haben mit Social Media Marketing in Deutschland angefangen, keine Ahnung, 2014, 15, ja, noch früher.
Noch früher wahrscheinlich, ja.
Da hat ja das noch ganz gut funktioniert. Mittlerweile, in den letzten Jahren kamen immer noch so Nachzügler, und selbst heute bekommen noch Leute, die sagen, wir würden gerne eine Facebook-Seite machen. Das heißt, das funktioniert nicht mehr so gut. Das kann man sich eigentlich sparen. Da kann man, reicht es, wenn man sagt, man macht eine Facebook-Seite, macht da ab und zu was drauf. Wir haben jetzt Betriebsferien oder frohe Weihnachten und so weiter und so fort. Hauptsache ist was da oder mal ein Serviceangebot, das nicht ganz unbelebt aussieht. Und der andere Part ist dann der, wie bei allen, wenn ich Werbebudget investiere, wie kann ich dann alle Kunden akquirieren? Und das funktioniert, ob jetzt neu bist da oder kleines Autohaus, großes Autohaus, das funktioniert sehr gut nach wie vor. Vor allen Dingen im Neuwagenbereich, im Gebrauchtwagenbereich funktioniert das nicht so gut. Das heißt, wenn wir über Leasing, also bewerben mit Leasingraten, funktioniert das sehr gut. Ja, also unsere Erfahrung, das hat sich über die letzten Jahre super bewährt. Da haben wir ein System aufgebaut, was sehr zuverlässig Leads generiert. Aber auch da ist halt immer die Frage, wo schickst du dann den Kunden hin, wenn er auf die Ad draufgeklickt hat? Du hast dann zwei Optionen. Du kannst dann natürlich die Lead-Ads verwenden, wo ja die Qualität natürlich auch wieder so ein bisschen,
ja, genau,
nachlässt, um das kurz zu erklären. Das sind dann, wenn man, da verlässt man Facebook sozusagen nicht, sondern wird das auch vorausgefüllt, und dann stehen dann manchmal auch irgendwelche Fantasienamen drin, und da ist die Conversion Rate wesentlich schlechter. Du kriegst wieder mehr Quantität,
ja,
schlechtere Qualität. Aber auch da muss man sagen, wir haben das auch getestet bei mehreren Vergleichsstudien, nenne ich es immer, mit verschiedenen Autohäusern. Wenn du einen richtig krassen Vertrieb hast, wo die Mannschaft auch wirklich danach telefoniert, schnell ist, dann kannst du dadurch auch die Qualität wieder steigern und wirkliche Autos verkaufen. Funktioniert. Ja. Und das andere ist, wie gesagt, dann nicht die klassischen Lead, also diese Lead-Ads, wo du einfach nur kurz was ausklickst und dann wegschickst, sondern wirklich die Menschen auf eine Webseite zu schicken, auf deine Autohaus-Webseite. Da sind wir wieder an der Webseite, da muss sie natürlich wieder super sein, also gut strukturiert und so weiter und so fort. Und dann dort drüber, dass sie sich dort einfach selbst aufwärmen, die Leads, sozusagen selbst qualifizieren, Vertrauen schaffen als Brand und dann darüber anfragen. Wenn du dann da ist noch ein guter Move, wenn du keine eigene Webseite, also keine performante Webseite hast, da lohnt es sich auch immer sozusagen, wenn wir einen Funnel programmieren und dann sozusagen über eine Subdomain wirklich dann eine parallele Webseite nochmal nur für die Kampagne machen, die einfach so konzipiert ist, dass sie besser konvertiert. Das funktioniert auch super. Aber im gebrauchten Bereich ist es schwierig. Das ist eher dann vielleicht nur im Remarketing-Bereich, wo man nochmal da in die Köpfe reinkommen kann. Und
ja, macht Sinn. Wie würdest du es einordnen? Was ist der größere Hebel momentan aus der Ads-Sicht? Ist es Google Vehicle Ads oder ist es Meta-Ads?
Schwierig. Wir sind jetzt ja, also schwierig so klar zu sagen, weil es ein bisschen verzerrt ist. Wir waren jetzt 2 Jahre mit den Google Vehicle Ads in der geschlossenen Beta-Phase, sind jetzt in der offenen Beta-Phase. Das heißt, über den zeitlichen Verlauf kamen immer mehr Ads in die Ausspielung. Es kamen immer mehr Fahrzeuge ins System. Das heißt, die Konkurrenzsituation ist im Bereich Google Vehicle Ads noch nicht so da. Mhm. So ein bisschen wie bei Bitcoin. Ne? Wenn du 2000, keine Ahnung, wann konnte man den kaufen? Keine Ahnung.
2010 oder 2011?
Ja, oder 2011, 2011 glaube ich, ne? Oder ich weiß es nicht mehr so, aber um den Dreh, wenn du da Bitcoin gekauft hast, dann in entsprechender Menge, dann Halleluja, dann ist ja heute alles rosig. Ja. Und so ist es ein bisschen auch bei Google Vehicle Ads. Mhm. Wir sehen jetzt schon, dass natürlich, je früher du dabei bist, desto stärker bist du da unterwegs. Und da kommen jetzt immer mehr. Das heißt, du kannst noch nicht so eins zu eins vergleichen, aber ich denke, es wird darauf hinauslaufen. Meta-Ads bleibt im Bereich Neuwagen, Leasingraten bewerben erstmal noch das Thema. Und im Gebrauchtwagen, oder wenn man gezielt, also du musst ja auch unterscheiden, bei diesen Meta-Ads bewerben wir zumindest immer BTO-Angebote, also Build-to-Order. Das heißt, die Fahrzeuge sind physisch gar nicht da. Ja. Das heißt, du kannst dir sozusagen deinen digitalen Hof vollstellen mit Fahrzeugen, ohne dass Kapital gebunden wird. Bei Google Vehicle Ads bewerben wir nur Fahrzeuge, die faktisch auch auf dem Hof stehen. Ob sie jetzt neu, also ob sie neue Wagen sind, noch nicht zugelassen, Vorführer oder Gebrauchtwagen. Faktisch ist Google Vehicle Ads, wie bei Google Shopping, immer gekoppelt an deinen physischen Fahrzeugbestand. Mhm. Ja, das ist der große Unterschied. Und deswegen kannst du natürlich bei Meta-Ads alles bewerben, was du möchtest. Musst du nicht auf dem Hof stehen haben. Und von da funktioniert es eigentlich ganz super. Aber dann ist auch wieder hinten raus der Vertrieb, weil du musst dann schon hinten raus den Lead auch verwandeln, egal was er im Prinzip dann noch angefragt hat.
Aber schon eine perfekte Kombination an der Stelle eigentlich, wenn man das beides macht.
Für die meisten Händler ist spannend übrigens, weil eigentlich, ob wir jetzt Google Vehicle Ads nehmen oder ganz normale Search Ads bei Google und so weiter und so fort, grundsätzlich ist es sehr spannend, was wir auf dem Markt sehen, also bei den Händlern, dass viele eher dazu tendieren, Meta-Ads zu machen. Und das ist ja eigentlich sehr komisch, weil Meta-Ads funktioniert ja grundlegend erstmal andersrum als suchgetriebene Anzeigen. Ja, und um das kurz nochmal zu erklären, bei Meta-Ads ist es ja so im Prinzip, du läufst rum und sagst hier, BMW 1er Neuwagen, BMW 1er Neuwagen, genau. jetzt kaufen und du hoffst halt drauf, dass jemand dann sagt, oh wow, die haben ja eine Lösung, habe ich da ein Problem? Und dann sagst du, ja, ich habe ein Problem, ich brauche 1er.
Brauche ich eigentlich 9 Einser?
Brauche ich eigentlich 9 Einser für 256,90 Euro, super. Ja, und bei Google ist es ja eher so, du hast aus User-Sicht das Problem, du suchst ein Fahrzeug und in dem Moment hat der Händler die Lösung. Das matcht dafür eigentlich viel besser. Das heißt, aus der Veranlagung ist es eigentlich so, dass ein Kunde, den du über Google gewinnst, wahrscheinlich eher ein Fahrzeug kauft, weil er tatsächlich danach sucht, als jemand, der gerade abends auf der Couch sitzt und zufälligerweise zwischen der Werbepause, wobei die gibt es heute auch weniger, dann irgendwo bei Meta oder bei Instagram irgendwo ein Fahrzeug sieht und dann draufklickt. Das beruht aber so ein bisschen darauf, ist immer wieder meine Erfahrung in Gesprächen. Wir haben Strategiegespräche von Neukunden, die bei uns anfragen, die machen 2026 noch nichts auf Google, also noch keine Google Ads. Und der Grund ist in der Regel immer der, Meta hat es halt besser verstanden, das so zu machen, dass du das einfach selbst aufsetzen kannst.
Ja.
Vermeintlich einfach. Sehen wir den Unterschied.
Am Ende ist
Hochkomplex, ne, ist ja so, ich kann auch, es ist hochkomplex, ja, aber erstmal so vermeintlich kannst du da einfach deine Kreditkarte hinterlegen.
Ja.
Du kannst da auf Bewerben klicken, ne? Du weißt ja noch, als Meta irgendwann das eingeführt hat, dass du einfach so einen Boost-Knopf drücken konntest und jeder hat sich gefragt, weil, ja, okay. Aus Online-Marketing-Sicht bringt es vielleicht nicht so viel, aber was hat es gebracht? Du konntest einfach, ne, so vorausgewählte Beträge, 5 Euro, 10 Euro gab es ja mal irgendwann.
Ja, genau.
Und kannst ja hochrechnen, wenn jeder Laie im Prinzip das auf einmal so einfach präsentiert bekommt, ach guck mal, hier 10 Euro, da 5 Euro, hier 15 Euro. Und dann haben die hinterher gesehen, ach guck mal, wie viele Leute das gesehen haben, wie viele Klicks. Dann, wenn du immer gefragt hast, wie viele Leute haben ein Auto gekauft, oh, keine Ahnung. Ja. So, aber das ist natürlich, die haben es verstanden, es einfacher zu machen. Und das ist der Grund häufig, dass Google komplexer ist aus der Laiensicht, ja, dass sie dann sagen, ja, machen wir lieber Meta-Ads und machen wir es da. Aber am Ende des Tages kann ich dir sagen, wenn man das laienhaft macht, ist wie, ne, ja, wenn du mit dem E-Auto, weiß ich nicht, sollte man selbst bei einem E-Auto die Batterie wechseln? Vielleicht könnte man das, aber vielleicht fährt man doch besser in eine Werkstatt. Da ist ein Hochvoltspezialist und der macht es dann. Und so ist ja bei uns auch. Ja, wenn du eine eigene Marketingabteilung hast in deinem Autohaus mit hochspezialisierten Online-Marketing-Experten, dann kannst du das selber umsetzen. Aber wenn du, sag mal, den normalen Marketing-Mitarbeiter hast, der zu 50% auch noch den Service mitmacht oder Serviceassistenz und so weiter und so fort, dann ist es halt schon ein bisschen komplexer. Dann kannst du das Geld einfach ausgeben. Aber ob das dann auch wieder zurückkommt, ist halt die andere Frage.
Gibt es denn wirklich Autohäuser, die eigene Marketingabteilung haben?
Ja, klar. Also wir haben, du kannst auch gar nicht sagen, wie groß muss ein Autohaus sein und wie groß ist dann die Marketingabteilung. Ja. Wir haben Kunden, die haben 4 Filialen und eine Marketingabteilung mit 5 Leuten. Wir haben aber auch Kunden, die haben 20 Autohäuser, eine Marketingabteilung mit einem Mitarbeiter. Wir haben auch Kunden, die haben gar keinen Marketingmitarbeiter. Da ist auch häufig so, dann teilt sich irgendwie der Geschäftsführer mit dem Verkaufsleiter ein bisschen auf. Und die sind natürlich im Tagesgeschäft gefangen. Da hat keiner Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und das ist ja wieder so, um auf den Anfang zurückzukommen, diese Abhängigkeit zu den externen Plattformen ist natürlich dadurch entstanden, weil es war halt einfach so.
Ja.
Sind die Fahrzeuge online. Du kannst ja auch bei Mobile und so kannst du auch Zusatzpakete buchen.
Mhm.
Vielleicht mal ganz kurz für alle, die zuhören. Was man gar nicht braucht, meiner Ansicht nach. Ich kann es auch erklären. Du kannst da, ich meine, was machen die Leute? Die gehen auf Mobile und suchen ein Fahrzeug.
Ja.
Das heißt, du hast eine klare Vorstellung, der Umkreis, das Fahrzeug, die Farbe, die Ausstattung. Und was bringst du mit? Zeit.
Ja.
Und du hast Zeit. Ja, wir haben eben drüber gesprochen, wie lange das teilweise dauert. Das heißt, du suchst sehr, sehr spezifisch, stöberst da, ne, noch ein Auto, nochmal vergleichen, links, rechts, Vergleichsliste und so weiter und so fort. Gibt trotzdem ein Produkt, da kannst du dein Auto höher anzeigen lassen oder mit einem fetten Preis oder mit einer fetten Überschrift oder sowas, anstatt einer normalen Überschrift. Kostet natürlich nochmal extra.
Klar.
Aber jetzt muss man mal sagen, braucht man das wirklich? Wahrscheinlich nicht, weil die Menschen, die das Auto am Ende des Tages kaufen sollen, kaufen das ja nicht, weil es weiter 5 Positionen weiter oben stand. Sondern die kaufen das ja, weil sie Bock haben, das Auto zu kaufen. Und da sind diese anderen Faktoren sinnvoll.
Ist total witzig auf Mobile. Da gibt es ja genau das, die Standardsortierung. Dann sortierst du und dann kommen 2 normale Ergebnisse und dann kommen 5 gesponserte Ergebnisse und dann kommen die weiteren. Ich skippe immer gesponsert, weil die hat überhaupt null nichts mit meiner Suche zu tun haben.
Ja.
Die sind entweder völlig wild vom Preis, von der Kilometeranzahl, aber auch von allen anderen Faktoren. Komplett off. Deswegen, also das kann man sich, glaube ich, wirklich sparen, weil Leute, die wirklich ein spezifisches Fahrzeug suchen, werden nicht von dem Ad abgelenkt werden.
Genau, weil du wirst ja, warum sollst du jetzt, wenn du einen VW Golf in grün suchst, den in rot nehmen? Also ein Beispiel.
Ja, aber vor allem mit Kilometern. Ne? Du sagst halt, du suchst einen VW Golf, einen 7er Golf, ja, bis 100.000 Kilometern und hast auch eine gewisse Preisvorstellung, dass er irgendwie 20.000 Euro kosten soll. Und dann werden dir da gesponserte Ergebnisse für Neuwagen angezeigt oder mit 50.000 Euro Preis, Vollausstattung, die dich gar nicht interessieren. Also das finde ich echt wild. Deswegen aber nochmal eine Frage und zwar, noch letzte Frage tatsächlich. Wie können Autohäuser auch wirklich von SEO profitieren? Weil am Ende die Sichtbarkeit wird ja nicht wahrscheinlich auf die einzelnen Autos sein, sondern wird ja wahrscheinlich auf die gesamte Page sein. Und da würde mich mal interessieren, wie ist das, klar, die Leads, wenn die sie kommen, sind sie super warm, aber wie funktioniert das von der Suche her? Also suchen die Leute BMW Autohaus? Okay, dann ist es wahrscheinlich ein Local Search. Oder suchen die wirklich nach Modellen und kommen dann auf die Website? Oder ist es alles über Google Vehicle Ads?
Sowohl als auch. Also wir unterscheiden bei uns in den Kampagnen-Setups immer jetzt gehen wir mal, das kann man adaptieren, auch auf den, vom Suchintent sozusagen, von wie wir es aufbauen. Unsere, wir haben ja auch uns patentieren lassen, unsere Pole Position Performance Methode beruht darauf, dass wir beide Themen gemeinsam denken. Mhm. Also einmal SEO und einmal SEA. Einmal den organischen Bereich und einmal den bezahlten Bereich, weil wir einfach festgestellt haben, wenn wir, egal wie wir dann am Ende des Tages organisch bei den Suchmaschinen ranken mit den Themen, ja, wir sind eine hohe Konkurrenz, muss man schon sagen, aber wenn wir das so tun, als würden wir das Best Practice aufsetzen, oder nicht nur so tun, sondern das auch machen, erzielen wir damit Folgendes, nämlich im bezahlten Bereich natürlich bessere Anzeigenqualitäten, bessere CTR und so weiter und so fort. Ne? Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, wie suchen die? Wir unterscheiden in, zum, lass uns mal, weil du es angesprochen hast, natürlich lokal ist es eher BMW-Händler in meiner Nähe. Da weißt du nicht so genau, sucht er jetzt den BMW-Händler, weil er einen Service braucht oder weil er ein Auto kaufen will. Ja, das sind so eher diese generischen Anfragen. Klar, wenn er jetzt sucht irgendwie VW-Service-Partner, VW-Werkstatt, Hyundai-Ölwechsel, Räderwechsel, Mercedes und so weiter und so fort, dann weißt du, okay, das sind After-Sales-Getriebene. Mhm. Und dann ist es eher so von der Suchintention natürlich Werkstattbereich und so weiter und so fort.
Klar.
Im Neuwagenbereich, da ist es über die letzten Jahre uns sehr gut gelungen, organisch sichtbar zu sein. Denn da können wir einfach diese, worüber ich eben gesprochen habe, diese BTO-Angebote, solange es das Fahrzeug einfach gibt, ja, wenn jetzt wie vor kurzem beim der neue BMW iX3 rauskommt, ja, oder die neue Klasse bei BMW, dann kannst du natürlich die alte Webseite irgendwie über den Haufen schmeißen, aber solange es das Modell quasi auf dem Markt gibt, kannst du dir sozusagen die statische Seite Best Practice aufsetzen, ja, unter allen Gesichtspunkten und damit in die Sichtbarkeit kommen. Das heißt, damit kannst du langfristig ranken. Da gehen wir in der Regel immer darauf, dass wir sagen, Leasingangebot, Neuwagen und so weiter und so fort, dass du dafür, für jedes Modell idealerweise gefunden wirst. Übrigens, kleiner Hot Take für alle, die zuhören. Viele Händler machen den Fehler, tatsächlich aus meiner Sicht, dass sie das nicht nutzen. Das heißt, die haben ihre Fahrzeugbörse auf der Webseite. Das heißt, da siehst du den Bestand. Aber diese Fahrzeuge, die du bestellen kannst, sind noch sehr unterrepräsentiert. Und ein klassisches Beispiel dafür ist immer, weil, sag mal, du würdest ja auch kein Autohaus-Showroom machen, wo dann null Fahrzeuge drinstehen würden.
Klar.
Das heißt, ein klassisches Beispiel ist auch dafür, auch im Winter wird halt ein Cabrio gesucht. Warum sollte ich also nicht im Winter eine Cabrio-Seite online haben und damit ranken? Das heißt, im Neuwagenbereich ist es dann eher so, dass wir damit im SEO-Bereich auch sehr gut Thema Neuwagen und Leasing unterwegs sind. Und Google Vehicle ist jetzt das Neueste, was jetzt ja relativ neu ist. Das ist dann eher so aktuell noch im Gebrauchtwagenbereich, wobei das auch eher dann auch im Neuwagenbereich nutzbar sein wird, aber nur für die Fahrzeuge, die im Bestand sind. Plus dort wird auch das ganze Thema Leasing, Finanzierung und so weiter auch mit Einzug nehmen, dass du dann, wenn du dann irgendwo Gebrauchtwagen, keine Ahnung, Mercedes, E-Klasse, Gebraucht, Finanzierung suchst, bekommst du halt irgendwie direkt die Fahrzeuge an oder Leasingrate oder Finanzierungsrate unter 500 Euro oder unter 1000 Euro oder unter was auch immer, bekommst du dann auch direkt die Leasingraten direkt angezeigt. Das heißt, es wird eigentlich wesentlich spannender nochmal als, also wenn nicht jetzt, wann dann, jetzt auf den Zug aufzuspringen und dann endlich raus aus der Abhängigkeit zu kommen.
Ja.
Wobei, man muss auch sagen, für jeden, der jetzt schon zugehört hat und die Kündigung schon fertig gemacht hat, dem kann ich auch, da muss ich leider enttäuschen, also die externen Fahrzeugbörsen haben schon eine sehr hohe Daseinsberechtigung. Die haben vor allen Dingen, muss man auch mal sagen, da kann man sich vieles von abschauen. Also von der Nutzerführung, wie das Ganze aufgebaut ist und so weiter und so fort, ist das alles schon Best Practice. Ich sage immer, guckst, wenn du eine Webseite neu programmieren willst, kannst du dir vieles auch abschauen, weil die es einfach sehr, sehr gut umsetzen und auch sehr, sehr gut verstanden haben, wie das funktioniert. Gleichzeitig kann ich aber auch sagen, alles als ergänzende Maßnahme zu sehen. Und ich kann aber auch sagen, wir haben viele Kunden, die sind zum Beispiel bei Mobile aus dem größten Paket, das Platin-Paket, wie der Name schon sagt, ist natürlich auch das teuerste Paket, die sind seitdem sie Google Vehicle jetzt nutzen, ins kleinste Paket gewechselt.
Ja, krass.
Ja, und weil da ist wirklich auch so, dass man auch sagt, also ich sage auch, du kannst nicht einfach abschalten, geht nicht.
Ja.
Weil, ganz, ganz witzig, weil am Ende des Tages ist Mobile und Autoscout und Co. auch eine Vergleichsplattform.
Mhm.
Das heißt, selbst wenn du den Kunden auf deine Webseite bekommst, wird der in aller Regel nach ja nicht sagen, super, bei Autohaus Müller ist das beste Angebot, sondern er wird ja trotzdem schauen. Er geht dann zur Vergleichsplattform, wie ich es dann nenne, in dem Fall mobile Autoscout & Co., gibt dann dort nochmal ein, sein Radius, wo er unterwegs ist, die Ausstellungsmerkmale, sieht dann nochmal 3 Angebote und vergleicht, dann ist der Preis eigentlich fair und dann wird es spannend, kann es trotzdem sein, dass er darüber anfragt, weil er dann faul ist, dann kommt der Lead trotzdem wieder darüber. Und aber ja.
Ja gut, du bezahlst ja nicht pro Lead, sondern pro Listing, deswegen ist dann ja auch egal.
Genau.
Aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall an der Stelle. Lieber Andreas, vielen lieben Dank für die ganzen wertvollen Informationen. Wir beenden das Ganze mit ein paar Rapid-Fire-Questions. Das heißt, ich stelle dir kurze Fragen und darauf gibst du mir kurze Antworten. Einfach nochmal das Ganze abzuschließen. Google Vehicle Ads oder Meta Ads? Was bringt mehr Leads?
Der Doppelwumms. Nur im Gegensatz zu Olaf Scholz mit Wumms und dann am besten beides nutzen.
Cool. Suchmaschinenoptimierung oder bezahlte Werbung? Was ist nachhaltiger?
Beides, also nachhaltiger, ja, nachhaltig bleibt natürlich Suchmaschinenoptimierung in dem Fall, aber bei uns, wie ich es eben angesprochen, Pole Position Performance Methode beruht darauf, beides zu tun, also das eine tun, ohne das andere zu lassen. Mhm.
Lieber Lead-Formulare oder WhatsApp-Button in der Autoanzeige?
Wenn der WhatsApp-Button tatsächlich dazu führt, dass ich auch schnell eine Antwort bekomme, weil das erwarte ich als Nutzer, wenn ich WhatsApp nutze, weil wenn ich dir eine WhatsApp schreibe, erwarte ich vielleicht auch, dass du mir antwortest. Ja, wenn das gut funktioniert und der Vertrieb da schnell ist, dann WhatsApp, weil das einfach auch sich bewährt hat. Ne? Aldi und Co. machen es auch. Das dann WhatsApp.
Ja, ist schon cool. Muss man halt dahinter sein. Das ist schon, wobei mit KI vielleicht auch mega optimierbar mittlerweile.
Ja.
Suchmaschinenoptimierung für Autohäuser ist tot. Ist das ein Mythos oder die Wahrheit?
Ja, Suchmaschinenmarketing ist tot. Lang lebe Suchmaschinenmarketing. nein, also wir sehen, ich soll zwar kurz antworten, aber wir sehen zum Beispiel, dass die Kunden, bei denen wir am längsten SEO machen, auch die Kunden waren, die bei Geo, ganzen ChatGPT und Gemini und Co., am schnellsten sichtbar waren. Gleichzeitig, wenn man die, meiner Perspektive, wenn du die SEO-Basics noch machst, plus X, was du noch vielleicht so machen kannst, um dann noch sichtbarer bei den KI-Suchen zu werden, also machen.
Ja, sehe ich genauso. Schneller Chatbot oder etwas langsamerer persönlicher Kontakt? Was konvertiert besser bei den Autohäusern?
Dadurch, dass die meisten Händler noch keinen schnellen Chatbot haben, viele gehen jetzt auf die auch die Telefon-KI-Agenten und so weiter und so fort. Muss man ehrlich sein, da gibt es weniger Anbieter am Markt, die das wirklich professionell und so machen, dass du halt auch als User da irgendwie Bock drauf hast. Und vielleicht gar nicht merkst, dass du mit jemandem sprichst und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages muss das intuitiv sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Chat die Frage stelle, ja, ich suche ein Familienauto, ja, dann muss es funktionieren. Kann ich nur sagen, wenn ich sage, ich suche einen VW Charan oder sonst was, Gebrauchtwagen, damit meine Familie Platz hat.
Ja, klar.
Sondern das muss auch so funktionieren, dass es halt auch für den User dann funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann ist super. Ansonsten so halbgare Lösungen frustrieren den Nutzer nur. Ja, wenn du am Ende des Tages doch wieder da landest, dass das dann heißt, okay, wir übergeben das und da kriegst du eine E-Mail. 3 Tage später, dann war das halt auch kein toller Chat. Ne?
Klar. Facebook, Instagram oder YouTube, wo sind die Autokäufer aktiver?
Aktiver kann ich so nicht beantworten, weil man sie natürlich auch als, irgendwie als Privatperson sehen muss, nicht als Autokäufer, klar. Aber ich würde sagen, von wo die Kaufintention höher ist, wo man sich wirklich fundiert und tiefgründig informieren möchte, wenn man ein Fahrzeug kaufen möchte, gerade im Neuwagenbereich, dann ist eher YouTube.
Spannend. Sagt in dem Zusammenhang doch mal gern 2 Sätze zu Hamid und Omid, die Autoverkäufer. Ist das was praktikabel ist für echte Autohändler oder ist das einfach ein Influencer-Game?
Naja, das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Es gibt wenige am Markt, die das für sich nutzen können. Ich denke, da hast du jetzt Beispiele genannt, die dazu zählen. Ich höre es mir auch ganz gerne mal an. Es ist natürlich auch ein mega Aufwand wahrscheinlich dahinter. Unglaublicher Aufwand wahrscheinlich. Also ich habe mir letztens diese eine, weiß nicht mehr, wie die Frau hieß, die sie da abgezockt haben. Mit
dem R8?
Ja, genau, mit dem weißen R8. Das waren 3 Folgen.
Geht ja immer noch weiter. Ne?
Muss ja mega auch produzieren, auch wenn das natürlich heutzutage alles einfacher zu produzieren ist, als vielleicht noch vor 10 Jahren. Aber das natürlich dann auch eher, wie du sagst, Influencer-Game in Anführungszeichen, weil ich mir es natürlich anschaue und viele andere auch, die jetzt nicht dahin fahren und sich ein Lambo kaufen, ne?
Ja, klar.
Oder sowas, ne? Also, ja.
Ja, spannend. KI im Marketing, ist es Fluch oder Segen?
Wenn du es richtig nutzt, ist es für viele Händler ein Segen, weil sie aus meiner Sicht, wenn sie jetzt alles richtig machen, ich nenne es immer so den Nokia-Moment im Autohaus, den wir aktuell haben, entweder wirst du jetzt komplett abgehängt oder du nutzt es jetzt. Und die Frage ist halt, KI ist halt so groß, ne? Wie,
KI ist alles.
Wenn wir nur aus Marketing betrachten, klar, wenn wir es in Vertrieb und in die Strukturen und die Prozesse reinnehmen, kannst du natürlich Mitarbeiter ersetzen und Prozesse streamlinen sozusagen. Aber ansonsten ist es ein Segen, weil wir sehen zum Beispiel auch, wenn wir es aus Marketing übertragen, Händler, wo wir früher gesagt hätten, boah, wenn wir jetzt da, so nach dem Motto, wenn wir jetzt da mit SEO anfangen, oder wenn wir jetzt heute sagen, nehmen wir an, es gäbe jetzt keine KI. Jetzt würde ein Händler zu uns kommen und sagen, ey, Agentur Kühn, wir würden gerne bei Google ganz sichtbar werden. Wir haben hier ein ganz kleines Autohaus, das hat nur zwei Filialen oder drei Filialen, ist in Stuttgart und wir verkaufen die Fahrzeuge. Würde ich sagen, ja. Das wird ein hartes Game, weil dafür sind wir jetzt vielleicht 10 Jahre zu spät.
Ja.
So, aber genau bei so einem Händler haben wir es geschafft, auch innerhalb von kürzester Zeit in KI-Suchen zu erscheinen. Lokal, das ist ja wichtig, lokal, also um den Kirchturm rum. Und von daher denke ich, das ist jetzt im Gegensatz zu früher, wo du vielleicht dann nochmal längere Anlaufphase hattest oder mehr investieren müsstest. Wenn du es jetzt richtig machst, kannst du auch einfach deine Konkurrenz komplett überholen und dann sehen die von dir nur noch die Rücklichter.
Lieber Andreas, vielen lieben Dank. Das war sensationell, super spannend. Autohaus-Marketing ist halt, wie gesagt, einer der großen Grundpfeiler, die man halt sieht, wenn man sich anschaut, Hotel-Marketing, Autohaus-Marketing, sind, wo die Walled Gardens halt explodieren. Und super spannend. Wo kann man dich denn finden, wenn man noch mehr von dir wissen möchte? Bist du auf LinkedIn oder Instagram aktiv?
Ja, überall. Multi-Channel. LinkedIn. Einfach Andreas Kühn eingeben. Mir gerne eine Nachricht schreiben. Ansonsten über unsere Webseite agentur-kühn.de oder über anrufen kann man bestimmt auch. Einfach mal auf der Website im Impressum gucken, steht bestimmt
auch beim Chatbot
eine Nummer.
Genau, und für euch natürlich da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören beim Marketing Meets Technology Podcast. Und wenn ihr natürlich mehr tolle Gäste sehen wollt wie den Andreas, dann liked, abonniert, subscribe natürlich alles, lasst einen Kommentar da und leitet den Podcast natürlich auch an weiter interessierte Marketing-Menschen weiter. Da freue ich mich sehr drüber und da kann ich nur sagen, vielen lieben Dank und bis bald, wenn es wieder heißt Marketing Meets Technology.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zur nächsten Folge.